Ja, wir spüren den Atem Gottes hier in diesem Raum. Da hält man durchaus mal die Luft an, wenn man so spürt, wie der Geist wirkt. Wir hatten gestern auch einen starken Gebetsnachmittag und ich habe den Eindruck, das hängt auch noch in der Luft, dieser Atem Gottes. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Kannst du vielleicht mal machen. So. Ich habe gelesen, es gibt einen kroatischen Apnoe-Taucher, Budimir Sobat, der kann das 24 Minuten lang. Allerdings hat er seine Lunge vorher von Kohlendioxid befreit, irgendwie durch eine Atemtechnik und dann reinen Sauerstoff eingeatmet. Wie dem auch sei, lassen wir das mal hängen. Als Junge habe ich auch immer versucht, im Schwimmbad diese Bahn zu schwimmen und mit einem Luftzug. Ich glaube, auf eine gute Minute bin ich auch gekommen. Es gibt ja auch die Perlentaucher, die das tauchen können. Aber ich glaube, es ist auf Dauer nicht gut fürs Oberstübchen, wenn man da so lange Luft anhält. Also falls jemand noch, atme wieder, gell? Ist nicht gut. Atem ist wichtig. Atem ist total wichtig. Atem ist lebensnotwendig. Ohne Atem, ohne Atmen geht uns buchstäblich die Luft aus. Wir wollen einatmen, um Sauerstoff in unseren Körper zu bekommen, ganz klar. Und beim Ausatmen geht das dann raus, was Sauerstoff reduziert ist, Kohlendioxid, wie auch immer, was wir nicht mehr brauchen sozusagen. Und dann atmen wir wieder ein, um neuen Sauerstoff zu bekommen. Wer Atemnot hat, ist eine schlimme Sache. Man möchte atmen, ringt um Luft und kann nicht. Es gibt auch die Schnappatmung vor Wut, vor Aufregung, vor Stress. Hechelt man. Hyperventilieren, wenn man zu schnell, zu tief einatmet, Sauerstoffüberfluss in irgendeiner Form. Alles nicht so gut, aber eine gute, ruhige Atmung, eine funktionierende, eine natürliche Atmung ist eine wunderbare Sache. Wir tun es ständig, sogar im Schlaf, ohne darüber nachzudenken. Wir atmen ruhig und regelmäßig. Und schon ein Baby, wenn es rauskommt, braucht vielleicht einen kleinen Klaps auf den Hintern, dass die Lunge irgendwie ein bisschen frei wird und dann fängt es auch zu atmen und versorgt sich an dieser Stelle sonst selbstständig mit Sauerstoff. Gefüttert werden und so weiter muss es noch. Wir atmen regelmäßig, ohne aufzuhören. Das ist gut, brauchen wir. Wir atmen aus, wir atmen ein. Ohne aufzuhören. Und das erinnert mich an den Bibelvers, bei dem es auch heißt, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, hört nicht auf zu beten. Betet ohne aufzuhören. Betet ohne Unterlass. Salbungssprache Englisch. Praying without ceasing. Ohne Ende beten. Wir haben uns sicher alle schon mal gefragt, wie dieser Vers wohl umzusetzen wäre. Wir würden es ja gern. Beten, immer beten ohne Unterlass. Hast du eine Antwort, wie das geht? Beten ohne Unterlass. Vom Kontext her steht dieser Vers am Ende des Thessalonicher Briefes. Paulus hat viele Dinge lang erörtert. Und dann zum Schluss haut er nochmal so ein paar Einsatzstatements raus. Freut euch, was immer geschieht, eins davon. Strebt nach Gutem untereinander und zu allen Menschen hin. Helft den Schwachen, habt Geduld. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Und eben auch betet ohne aufzuhören. Das sind nicht nur gute Tipps, sondern dann kommt noch und die Unterstreichung, das ist der Wille Gottes für euch. Der Wille Gottes ist natürlich immer gut für unser Leben. Das ist der Wille Gottes für euch. Freut euch, strebt nach Gutem, dankt Gott in jeder Lage, betet ohne Unterlass. Kommen noch ein paar Hinweise, Vollständigkeit halber noch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber auch alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Form. Und eben mittendrin unser Satz, betet ohne Unterlass. Bei dem Beten, das Paulus hier meint, scheint es sich um ein wie das lebensnotwendige Atmen. Ja, so ist es mit dem Gebet, weil das Gebet ist das Atmen unserer Seele. Das ist so einer der ersten Sätze, die ich heute Morgen dir mitgeben möchte. Das Beten ist das Atmen der Seele. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir atmen ein, Wir atmen aus, was uns nicht gut tut, was einfach weg muss, was raus kann. Unnützes, sozusagen Giftiges verlässt uns. Und wir atmen ein den Atem Gottes, der uns Leben spendet und der Neues in uns schafft, der uns Kraft gibt. Zu flach gedacht vielleicht, klingt das so, als sei das Beten wie so eine Kampfsportart. Ja? Viel Power, wow. Man führt Kriege im Gebet, kämpft und all diese Dinge. Und manchmal vermitteln wir auch in unseren Lehren und in unseren Aussagen, als sei das Christsein etwas sehr, sehr Anstrengendes. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit. Manchmal habe ich, man sollte noch mehr, man müsste noch mehr, zu wenig Gebet. Ich weiß, ich sollte noch mehr beten. Zu wenig Zeugnis gegeben, zu wenig Heiligen tue ich mir, tun wir uns, ich, euch, mir. Fast ein bisschen leid. Ein Leben lang irgendwie immer zu kurz, immer zu wenig. Kannst das denn hindern, wie das Baby, damit es atmet? Aber immer nur beten ist wie ein ruhiges, angemessen tiefes, kraftvolles, kraftspendendes Atmen. Das ohne Anstrengung läuft. Regelmäßig, erfrischend, austauschend. Ich nehme Gottes Gegenwart in mich auf, seinen Sauerstoff, seine Kraft. Lass ich wieder raus beim Beten. Und so bleibe ich am Leben, so bleibe ich gesund, so gesunde ich vielleicht auch, so wachse ich im Glauben. Ruhiges Atmen wie von alleine. Ich atme ruhig ein in der Gegenwart Gottes. Dazu braucht es vielleicht nicht mal viele Worte. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Mache ich aber nochmal. Und wenn sie beten, was sagen sie dann? Sie sagt, antwortet, ich sage nicht viel beim Beten, ich höre einfach zu. Aha, und was sagt Gott? Versteht ihr so ein bisschen diesen Gebetsaustausch, das Atmen der Seele, wenn wir beten? Es müssen nicht immer viele Worte sein. Ich rede natürlich, er hört zu. Er redet, ich höre zu. Aber vielleicht schweigen wir auch zusammen. Genießen die Gegenwart einander. So wie zwei Verliebte vielleicht, die irgendwo am Strand sitzen und einfach aufs Meer schauen können, auf den Sonnenuntergang. So kann ich auch mit meinem Gott unterwegs sein, so kann ich auch beten. Geh nicht weg von diesem Ort der Begegnung mit deinem Gott. Diese Tür ist offen. Näher, mein Gott, zu dir. Mose auf dem Berg, als er dort mit dem Herrn unterwegs war, als Gott mit ihm sprach wie mit einem Freund. Er kam zurück mit einem leuchtenden Gesicht. Nein, sie haben viel geredet, mit Sicherheit. Wir sprechen hier von einem Grundpuls, von einem Ruheatmen in der Gegenwart Gottes. Keine Frage, es gibt dringende Fürbitte, es gibt Kampf. Geschrei, es gibt ein Ringen im Gebet, das ist ganz klar, das haben wir schon oft gehört. Aber heute Morgen, ganz im Gegenteil, aber es erweitert unser Gebetsport, das Reden, das Hören, die Zeit mit Gott. Jesus, der so eins war mit dem Vater und der alles wusste, was der Vater weiß, was der Vater vorhat, er war viel mit dem Vater allein, das wisst ihr, das wissen wir. Ob er die ganze Zeit geredet, dieses Einssein mit dem Vater hat Jesus viele Stunden genossen, auf dem Berg irgendwo, in irgendeinem Garten. Gerne nachts, früh morgens meistens, das waren seine Zeiten. Ohne Anstrengung in der Gegenwart. Werden. Wie lebt man das? Und jetzt muss ich ein bisschen passen. Das ist eigentlich ganz schlecht für eine Predigt. Ihr seid voll dabei. Das geht eigentlich nicht in der Predigt, das ist ein absolutes No-Go. Dass man irgendwas ansieht, hier habe ich 2 Semester Theologie studiert, hatte ich auch eine Frage, und wie macht man das? Wie geht es am Montag damit? Und ich muss das so ein bisschen passen, dieses natürliche Ein- und Ausatmen, darfst du deinen Rhythmus finden, deine Wege finden. Ich kann heute Morgen nur einladen, das tue ich gerne und sehr intensiv, aber ein Rezept, 10 Schritte, to do. Gestern hatten wir Gerhard Prost da, der hat uns gute Impulse geliefert. Und wir fliegen gern und Schwerkraft gibt es auch noch. Ne? Vielleicht brauchen wir doch, sagt er schon, abends so einen Klaps. 3 Ideen habe ich schon für heute Morgen. die ich dir mitgeben möchte, aus zwei, drei Ankerpunkte, mit denen er diese Gegenwart Gottes immer wieder gelebt und erlebt hat. Er hatte Zeiträume. Er hatte Orte und, das mache ich so ein bisschen in Klammern, er betete viel das Wort Gottes. Orte und der Zeitpunkte, vielleicht sollten wir dieses Geheimnis mal wieder neu entdecken. Das ist, glaube ich, nicht ganz so populär mehr in unserer Zeit. Ein bisschen aus dem, wo man hingeht, um zu beten. Und wir vielleicht so auch als moderne Christen schauen das so vielleicht mal ein bisschen hochnäsig drauf zurück und sagen, ah, das ist ja irgendwie erstarrte Frömmigkeit. Die waren gar nicht so dumm. Wir sind auch nicht schlauer als Christen heute. Haben wir mehr Erkenntnis? Zeitpunkte und Orte fürs Gebet. Die haben dann das große Haus mit dem Stall und dem Wohnbereich drin. Da gibt es die Mühle. Und auf vielen Höfen steht eine eigene Kapelle. Das hat mir immer gut gefallen. Ich dachte mal, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, baue ich auf unserem Grundstück auch mal so eine kleine Kapelle. Das ist dieses Bedürfnis, einen Ort zu haben, gehen und sagen, das ist der Ort, diese kleinen Kapellen gebaut, Orte. Dorthin zu gehen und zu sagen, jetzt mache ich die Tür zu, jetzt bin ich ganz allein mit meinem Gott. Habe Zeit. Ablenkung weg. Oder dieses Glockenläuten früher, was gibt es übrigens heute noch in den Orten, man überhört es quasi, wir wohnen ja auch dicht bei der Kirche, ich nehme es gar nicht wahr. Stundengebet oder wenn früher die Bauern, hat es die Glocke geläutet und haben alle aufgehört zu arbeiten, alle. Und haben gebetet, Vater unser vielleicht oder so. Ah, erstarrte, wie wir mehr mit der Gegenwart des Vaters leben können, wie wir. Früher habe ich mal so eine Karikatur gesehen, da war so ein versonnen, charismatischer Blick, so ein Typ, irgendwie, ich bete nur, wenn der Heilige Geist mich daran erinnert. Kürzlich war ich mit einer Mitarbeiterin bei uns im Lager, haben wir irgendwie Ware ein. War ihr so ein bisschen peinlich, habe ich dann gesagt, ist deine normale Aufstehzeit oder was? Nein, ein bisschen rund 15 Uhr klingelt, arbeiten da. Und deckt ein Ort und eine Zeit. Ein Zeitraum, den du dafür so ein bisschen präparieren könntest. In den alten Schwarzwaldhäusern nochmal gibt es auch diesen Herrgottswinkel im Wohnzimmer, ne, wo so ein Kreuz steht und so. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Mir hilft's. Vielleicht gibt es einen Raum in deinem Haus, in deiner Wohnung nochmal, den du dazu ein bisschen deklarieren könntest und sagst, das Auto, ja, nicht fahren und nebenbei Brief hören, das ist schon wieder Effizienz. Ja, nicht fahren, nicht bei der Fahrt. Kannst du auch beten, auch gut. Prophetenstübchen, sagen wir mal. Sei vor deinem Gott. Hilfreiche Zeitpunkte, Möglichkeiten können auch Verabredungen mit anderen Leuten sein. Da bin ich zwar nicht mehr alleine. Ich treffe mich mit einem Mann alle 2 Wochen zum Gebet. Einfach Fixtermin, gute Sache. Mir hilft's. Ich würde es allein an diesem Zeitpunkt nicht beten. Er kommt, wenn ich noch bei der Arbeit bin, dann höre ich auf und dann beten wir zusammen, so ein bisschen Austauschgebet. Mir hilft's. Zeitpunkte, Orte. Bevor wir, denn auch im Alten Testament wird schon viel gebetet. In 1. Mose 4, Vers 26 heißt es, ganz vorne, nachdem Esau und so weiter, also das haben die Menschen nicht immer gemacht, ne? Haben im Paradies Freundschaft. Aber dann nach paradiesischen Zuständen fing man an, immerhin, das ist sehr, sehr gut, den Namen des Herrn anzurufen. Der Mensch wendet sich Gott zu und ruft ihn an im festen Glauben. Mose bat für sein Volk immer wieder, als sie sich versündigt hatten. David, viele andere haben gebetet für ihr Volk. Herr, hab Gnade, schenk Wiederherstellung, Umkehr, gib noch Aufschub. Und der Herr hat oft erhört. Die Gebete waren nicht vergeblich. Und lasset uns anbeten. Die Psalmen haben oft dieses Schema des lässt erst das raus, was ihn ärgert. Ja, was ausatmen. Und dann atmet er ein. Sagt, groß bist du, Herr. Das sind deine Eigenschaften. Ich spreche sie jetzt aus. Ich atme ein. Lass das raus, was mich wurmt, was mir schwer auf der Seele liegt. Und atme ein die Größe Gottes. Im Testament genauso, natürlich. Erinnert euch an Mose zusammen, die kämpfen können. Ich gehe mit Aaron und Hur auf den Berg und ich werde beten. Und ihr wisst, wie es war. Er hat die Hände erhoben, der Kampf wogte stundenlang hin und her. Wurden ihm die Arme schwer. Mensch, so lang Kampfgebet, das ist anstrengend tatsächlich, braucht es auch. Und dann waren die beiden anderen da und haben ihm die Arme gestützt. Und wenn er weiter betete, werden die Arme aufgebetet, das brauchen wir auch. Sehr, Mose verstand es. Und natürlich der Dank ist genau, Güte währet ewig. Menschen zu beten, bittet Gott für sie. Anyway, der Grundpuls ist unser Ruhepuls, das ständige Ein- und Ausatmen. Und was du zu Hause nicht im Gebet lebst, das sagte gestern Gerhard Bross auch, was du zu Hause im Gebet nicht lebst, kannst du auch nicht in eine Gruppe einbringen. Verstehst du ein bisschen? Dann kriege ich ein gutes Sportlerherz, auch für anstrengende Gebete und für ein Kampfgebet. Aber ohne diesen guten Ruhepuls und ohne diese Grundart ist, ich habe es schon gesagt, Orte, Zeitpunkte. Ein weiterer Rat ist, sich in festen Gruppen zu treffen. Das hilft auch, anderen Menschen zu finden. Aus dem eigenen Ruhepuls herauszufinden. Die davon mal ganz kurz berichten, wie es ihnen gegangen ist, anderen zu beten. Wenn ihr mal nach oben kommt und kurz berichtet, wie es euch damit geht, mit dem Gebet mit anderen. Wie es euch hilft, mit anderen zusammen zu beten. Und ich mache da viele andere, wir wollen auch weitere neue Gebetsgruppen, auch Deborah-Gruppen. Ich lade dich heute Morgen ein, auch daran teilzuhaben, auch wenn ein Neustart vielleicht ist oder zu einer Gruppe dazuzukommen. Überlege, wie steht es mit deinem Ruhepuls, mit deinem Ein- und Ausatmen und wo kannst du das, was du aus deinem persönlichen Gebet, aus der Gegenwart Gottes, mit deinem leuchtenden Angesicht, dann was kannst du auch in der Gruppe mit hineinbringen und wo hilft es dir, auch diese Orte und diese Zeitpunkte mit anderen zu erleben? Heide Rose.
Bedeutet es, dass mir vor einigen Jahren mal sehr wichtig wurde, selben Ziel streben. Diejenigen, die ganz nahe bei Gott sind, haben die Fähigkeit, uns näher zu ihm zu bringen. Denn in gewisser Weise nehmen sie. Und das bedeutet für mich in unserer Gruppe, ihn groß machen, zuerst den Fokus auf ihn setzen und nicht auf unsere Probleme. Dann ermuntern wir uns gegenseitig, nahe am Herzen Gottes zu sein. Wenn einer schwach ist, ist da ein stärkerer. Wenn mein Glaube klein ist, gibt es eine, die einen größeren Glaube hat. Und der Zusammenhalt füreinander einzustehen, Respekt. Und mir bedeutet es viel, wenn wir mit so viel mehr und größere Kraft aus, als ich es alleine schaffe. Und dann möchte ich noch sagen, dass jede Frau in unserer Gruppe für mich unendlich wertvoll ist und einmalig und so eine ganz besondere Perle in meinem geistlichen Schatzkästchen. Zum Abschluss noch in Matthäus 18 steht, denn wo zwei oder drei als in einer Gruppe Jesus mitten drin zu hauen, das ist...
Bevor ich in meiner Gebetsreise gegangen bin, habe ich jetzt Zeit gehabt, monatelang, da habe ich den Gott, wo bist du? Und ich bin im Gottesdienst gesessen und habe nur noch weinen können, weil ich Gott gesucht habe und nicht gefunden habe. Ganz am Ende, wo ich dann gespürt habe, Gott ist genau da in dem Problem, wo ich bin, drin, da kam Gertrud damals auf mich zu und sagt, Markus, ich glaube, du kannst einsteigen, das war vor vielen Jahren schon. Und für mich ist das jedes Mal Kreis und wahrscheinlich müde, wahrscheinlich kaputt. Und ich gehe dann hin und ich freue mich über jeden einzelnen Mann, den ich dort sehe, weil ich weiß, es ist so eine Atmosphäre, die erlebe ich noch. Kommen wir gemeinsam vor Gott und wir hören und bestimmen dann auch einen Punkt, wo wir sagen, wir möchten für den Punkt in unserem Land oder für Politiker oder wie auch immer, möchten wir beten und dann beten wir alle gemeinsam für den Punkt. Und da spüre ich schon auch manchmal, wie wenn man armeisch. Man hat vorher schon gehört vom Kampf. Gebeten. Das darf man dann machen. Auch da dürfen wir für unser Land oder für Dinge beten, mal unsere Probleme ganz auf die Seite stellen und Gott bitte für unser Land oder für Dinge in unserem Land, die nicht gut sind. Aber dann, wenn der Gebetsabend vorbei ist, Gott mir total Neues geschenkt hat, ich bin total erneuert, ich bin so, so offen, bin so frei, bin überhaupt nicht mehr müde. Ich kann dann nachher gar nicht gleich ins Bett gehen, wenn ich heimkomme. Ich muss immer zuerst verarbeiten.
Ich bin auch Teil eines Männergebetskreises und empfinde, wenn Männer im Gebet zusammenkommen, hat es was Ursprüngliches. Also mir geht's, jetzt habe ich nichts gebracht und bin sowas von erfüllt. Ich fühle mich wie Gefäß, das bis zum Rand voll ist. Ja, das ist aufgewühlt, das ist das falsche Wort. Ich bin glücklich, ich bin ruhig zu beitragen. Ihr merkt, ich bin richtig begeistert. Im zweiten Teil gehen wir dann in die Fürbitte über. Und wir merken es dann so, wenn sich der Heilige Geist lagert, der uns dann so mitnimmt, so sanft mitnimmt, aber so kontinuierlich. Und wir empfangen dann, oder so spüre ich es zumindest, ich kann ja nur von mir reden, wo ich ganz sicher bin, das ist der Heilige Geist, das ist der Geist Gottes. 19 und 20, nee, 20 zitieren wir dran. Und sie mögen bitten, was sie wollen, es wird ihnen geschehen, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Sind wir zwei oder drei, manchmal auch sechs oder acht oder zehn, ist ganz egal. Die Verheißungen, das ist sowas von genial, was wir für eine Verheißung haben. Lass dich rufen vom Herrn. Was dich in Vergangenheit abgehalten hat durch Corona, durch geschäftliche Dinge, du weißt es selber. Später, Gott sucht dich. Die Welt braucht uns. Deutschland braucht uns später. Europa braucht uns später, ist gestern gesagt worden. Lass dich vereinen in der Gebetsarmee. Sei sein verlängerter Arm.
Ich will noch einen Punkt setzen. Miteinander schweigen. Hilfreich, die Orte, einen Ort zu finden. Einen Zeitpunkt, das kann sehr, sehr helfen. Früh morgens wie Jesus auf dem Berg, in einem Garten, deinem Auto, wo auch immer. Und das ist manchmal nicht so einfach. Wir sind auch manchmal bald zu Ende mit unserem Beten. Wir haben so heilige Sätze drauf, wobei sie sich manchmal wiederholen. Beten auf Englisch, in Jesus' Name. Jeshua und so. Und das ist alles gut, alles klasse. Und es kann so eine Gebetsversammlung richtig befeuern, wenn wir solche Temperamente unter uns haben. Ich liebe das, das ist gut, das ist wichtig. Aber es liegt nicht jedem. Manchmal ist es auch eine Stilistik, die wir uns haben angeprägt. Eher mal so rum jetzt. Du bist genauso ein Beter. Ja. Beeindrucken. Wenn du nicht viel zu sagen hast, in Anführungszeichen. Dein Vorwurf wird genauso erhört, wie bei dem, der so viel reden kann. Als Gemeinschaft, nur drei Sätze sagst. Wow. Mach, tu's bitte. Lass dich nicht einschüchtern oder entmutigen von den anderen, die so schnell sind an dieser Stelle. Wenn du eben auch keine Worte hast. Ne? Das hat Jesus total viel gemacht. Bis ans Kreuz, im letzten Augenblick, wenn er fast nicht mehr denken konnte, hat er aus dem Psalmen zitiert. Bete die Bibel. Das ist mir dieses, das, nimm dir einen Text, einen Psalm, mach ihn dir zu eigen, wie Gottes beschreibt. Nimm das doch sehr gut, sehr, sehr gut. Bete das Wort Gottes. Über dein Ohr kommt es dann auch nochmal rein. Das ist ein doppelter Effekt und landet wieder in deinem Herzen, prägt dich, macht dich stark, gibt dir Sauerstoff. Beten, die Schrift beten ist keine Hilfslösung. Das ist Premium, würde ich sagen. Die Jünger hatten es ja wohl verlernt. Jesus betete viel, das Alte Testament, Jesaja, die Psalmen und so weiter. Und sie fragen ihn dann, Herr, lehre uns, wie können wir beten? Und das mache ich jetzt nicht lange, aber er sagt das Vater und. Das sind für mich eigentlich Überschriften. Und vielleicht kannst du auch einen Satz sagen, Überschriften, verstehst du? Und die kannst du dann nochmal füllen mit zwei, drei Eigenschaften. Unser macht meine Seele gesund. Warum? Weil es alle Aspekte des geistlichen, christlichen Lebens beinhaltet. Der Blick auf den Vater, der Blick auf das Reich Gottes, meine persönlichen Bedürfnisse, Brot, die Sache mit der Versuchung, mit der Vergebung. Versteht ihr? All die Dinge sind im Vaterunser abgebildet. Und ich empfehle dir das, auch als Vaterunser, das einfach auch zu nehmen und es mit zu füllen. Oder einfach nur so zu beten. Leben geht. Segelst du in deinem Lebenssegel, sodass du nach vorne fährst, ein Ziel hast und dort ankommen wirst? Segelst du? Volle Segel, Atem, treiben. Ja. Spanne die Segel deiner Seele weit auf. Lass den Atem Gottes, das Atmen deiner Seele, letztendlich auch betendes Atmen der Seele, lass es in dein Lebenssegel hineinkommen. Und dann wird dein Boot, dein Lebensboot vom Rückenwind des Heiligen Geistes nach vorne gebracht. Du spannst weit und die Kraftwirkungen Gottes kommen in dein Leben. Bring dich weiter, bring dich ans Ziel. Rudern, gute Absicht, wir sind oft so stressig drauf. Christen als Leistungsträger. Ich bin Gnadenempfänger. Ich entkopple mich da etwas. Mach da keinen Hehl draus. Da bleiben die Krieger links und rechts eines Tages liegen am Wegesrand. Ich bin Gnadenempfänger, kein Leistungsträger. Wenn du treibst, wenn du weder segelst noch ruderst, sondern nur treibst, vielleicht weil du Enttäuschung erlebt hast, du hast es eingestellt, das Segel aufzuspannen, du hast sogar die Ruder eingezogen, enttäuscht von Christen, von Gemeinden, von der Lehre, von Gott, der nicht redet, keine Gebetserhörung, kein Reden Gottes. Kürzlich in einer Männergruppe haben wir uns die Aufgabe gestellt, ich hatte es so im Gebet, lass uns mal in 2 Wochen sagen, wo haben wir, ich glaube, dass es geschehen wird, wo haben wir das Reden Gottes erwartet? Und es war schon dünn, auch beim Glauben. Ich bleibe dran. Wenn du treibst, vielleicht sinkst du auch schon, Schiffbruch erlitten. Nach dem Treiben kommt nämlich das Stranden oder das Sinken. Auf irgendein größeres Hindernis läufst du auf und dann zerbricht alles. Ich möchte dich heute Morgen bitten, ermutigen, spanne die Segel wieder auf. Fang zumindest das Rudern wieder an, aber treib nicht nur oder hör auf zu sinken. Komm wieder zum Kreuz, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 10, Vers 35. Wirf dein Vertrauen auf Gott nicht weg, das eine große Belohnung hat. Was Gott versprochen hat, das kann er tun, das wird er auch tun. Und vorhin wurde es im Lobpreis kurz erwähnt, richte den Blick nur auf Jesus. Atme tief aus in der Gegenwart Gottes, atme tief ein in der Gegenwart Gottes. Lass das Verbrauchte raus, alleine mit anderen. Bete das Wort Gottes, meldet euch einfach bei der Ruth oder bei mir, haut schon hin. Spüre den Atem Gottes in deinem Segel. Amen.